Wir haben heute ein besonderes Thema. Ich wünschte, ich hätte jetzt mindestens 3 Stunden Zeit, um darüber zu reden, aber das ist ja nicht möglich. Ich werde heute Abend etwas schneller reden und versuchen, dass ich so viel wie irgend möglich von dem, was mir auf dem Herzen liegt, in diesen Abend hineinbekomme. Ich beginne mit einer Bibelstelle aus der Offenbarung, aus dem letzten Buch der Bibel. Da sagt Jesus: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, der komme, und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und jetzt gleich noch eine weitere Bibelstelle aus dem Alten Testament. In 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9 steht: Ein wunderbares Wort. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erzeigen an denen, die von ganzem Herzen ihm ergeben sind. Gott ist Liebe, steht in der Bibel. Gott will das Beste für uns, für seine Schöpfung. Gott will, aber der Mensch will nicht. Das ist eine Not. Der Mensch will nicht, der Mensch will anders und damit macht er alles kaputt. In Hosea Kapitel 12, Vers 9 steht: Das ist dein Verderben, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Auf viele, viele, viele Mitbürger kann man das anwenden, dieses Wort. Das ist dein Verderben, sagt Gott, dass du gegen mich deine Hilfe bist. In Sprüche 14, Vers 34 heißt es: Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Warum sündigt der Mensch eigentlich? Warum sündigt der Mensch eigentlich? Sünde hat doch noch nie einen Menschen froh gemacht. Sünde macht doch nicht glücklich. Gott ist Liebe, steht in der Bibel, und Gott macht froh. Aber die meisten Menschen leben so, als ob es keinen Gott gäbe. Als ob es ihn überhaupt nicht gäbe. Die meisten Menschen wollen es selbst schaffen. Aber das ist gar nicht so einfach. Denn wir haben Wünsche, die nur Gott erfüllen kann. Das ist irgendwie ein Problem. Aber der Mensch will es allein schaffen. Er will es ohne Gott schaffen, ohne Bibel, ohne Gebet. Ich möchte heute Abend einmal 3 Dinge zeigen, das heißt 3 Methoden, die der Mensch gebraucht, um sein Ziel zu erreichen. Und ich bitte euch heute Abend einmal ganz besonders gut mitzudenken. Zuerst versucht es der Mensch mit eigenen Mitteln, mit seinen eigenen Möglichkeiten. Wenn die nicht mehr ausreichen, dann greift er zu Hilfsmitteln und das sind meist gefährliche Hilfsmittel. Und wenn die auch nicht mehr ausreichen, dann gehen manche noch ein Stück weiter und versuchen es sogar mit direkter Hilfe des Teufels. Und jetzt schaltet Andreas mal ein und dann sehen wir nur dieses erste Wort da, über das ich jetzt einiges sagen möchte: mit eigenen Mitteln. Ich sagte vorhin, ich möchte 3 Methoden zeigen, die der Mensch anwendet, um zum Ziel seiner Wünsche zu kommen. Zuerst versucht er es mit eigenen Mitteln, das heißt mit seinen Muskeln, mit seinem Geld, mit seiner Intelligenz. Wenn zum Beispiel jemand heiraten möchte, dann fragt er nicht Gott, welches wohl der beste Weg wäre. Er meint, Gott versteht sowieso nichts davon. Ja, Gott hat doch keine Ahnung von Ehe und von Sexualität, versteht Gott auch nichts. Warum sollte ich Gott fragen? In Wirklichkeit hat sich Gott die Ehe ausgedacht. Die Sexualität ist eine wunderbare Erfindung von Gott. Aber der Mensch denkt, Gott hat damit nichts zu tun, Gott versteht nichts davon. Gott versteht auch nichts vom Geschäft. Wenn er glauben würde, dass Gott etwas davon versteht, dann würde er ja Gott mit hineinnehmen und würde Gott um Weisheit und um seinen Segen bitten. Aber er denkt, Gott versteht sowieso nichts von Buchführung und Gott versteht nichts von Werbung, Gott versteht sowieso nichts von Geschäft, also macht man das allein. Das ist eine ganz, ganz furchtbare Not. Der Mensch will sich nichts schenken lassen. Ich glaube sogar, das ist sein Hauptproblem. Der Mensch glaubt nicht an die Liebe Gottes. Er glaubt nicht, dass Gott ihn liebt. Er glaubt nicht an die Weisheit Gottes. Er glaubt nicht, dass Gott alles besser weiß. Er glaubt nicht an die Allmacht Gottes. Er glaubt nicht, dass Gott alles besser kann. Und darum macht er es mit eigenen Mitteln. Natürlich gibt es auch gute eigene Mittel. Das weiß ich wohl. Fleiß, Arbeit, Ausdauer und so weiter. Das sind gute eigene Mittel. Aber es gibt auch schlechte Mittel. Zum Beispiel die Lüge. Jemand hat einmal gesagt, die meistgebrauchte Methode, um im Leben vorwärts zu kommen, ist die Lüge. Der Volksmund sagt, Lügen haben kurze Beine. Und das hat manch einer schon ganz konkret erlebt. Und trotzdem wird dieses Mittel immer und immer und immer wieder eingesetzt, die Lüge. Ganz stark im Geschäft. Vielleicht noch stärker in der Politik. Aber auch im privaten Bereich. Aber selbst wenn ein Mensch alle Mittel, die ihm zur Verfügung stehen, einsetzt, die guten und die schlechten, er wird früher oder später an Grenzen stoßen, wo er merkt, meine eigenen Mittel reichen hier nicht aus. Wenn jemand der beste Autofahrer der Stadt ist und sich die größte Mühe gibt, gut zu fahren, ja, was nützt das, wenn ein Geisterfahrer ihm auf der verkehrten Autobahnseite entgegenkommt in der Nacht? Oder ein Betrunkener ihm die Vorfahrt nimmt? Man stößt so schnell an die Grenzen seiner Fähigkeiten. Und dann braucht man Hilfe von außen. Dann braucht man Hilfsmittel. Der moderne Mensch ist sehr, sehr abergläubisch. Und viele dieser Hilfsmittel haben damit zu tun. Geibel sagt, Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaube durchs Fenster. Habt die Gottheit ihr verjagt, kommen die Gespenster. Bei uns wurde ein Rathaus gebaut. Bei der Grundsteinlegung waren all die großen Herren von der Behörde da und manche Bürger. Und dann wurde ein Brandbrief eingemauert. Ein Brandbrief, das ist so ein Zauberbrief. Das geschieht oft auch bei Privathäusern. Man mauert einen Brandbrief ein und dann meint man, dass das Haus vor Blitzeinschlag geschützt ist und überhaupt vor Feuer. Dieser Brandbrief, der soll das bewirken. Als mein Vater noch ein junger Mann war, er hat uns davon erzählt, wurde er einberufen, er musste Soldat werden im Ersten Weltkrieg und dann zog er in den Krieg mit einem Kameraden, mit dem er schon im Sandkasten gespielt hatte. Es war einer seiner besten Freunde und so zogen sie zusammen in den Krieg. Was hatten sie nicht alles zusammen unternommen und nun waren sie an der Front. Und es wurde ganz heiß. Es gab Verwundete, es gab die ersten Toten. Und dann lagen sie im Schützengraben. Und dann sagte Karl zu meinem Vater, als mein Vater mit Angst und Schrecken da im Schützengraben lag, sagte Karl, Hermann, mich trifft keine Kugel. Und mein Vater sagte, Karl, spotte nicht. Und er hat gesagt, Hermann, mich trifft keine Kugel. Dann hat er hier aufgeknöpft und hat er so ein Etui rausgezogen, das hing an einer Schnur. Was hast du denn da? Er sagt, das ist ein Himmelsbrief. Ein Himmelsbrief. Und er hat behauptet, wenn man diesen Himmelsbrief einem Hund umhängt und ein Jäger schießt drauf, der wird ihn nicht treffen. Ob das nun wirklich so ist, ist eine andere Sache. Aber davon war Karl überzeugt. Ich habe einen Himmelsbrief auf der Brust, mich trifft keine Kugel. Die Familie steckte bis hier im Aberglauben. Die Familie war dafür bekannt. Besprechen und Handlinien lesen und alle diese Dinge, die waren das Normalste in der Familie, eine furchtbar abergläubische Familie. Der Krieg ging zu Ende und Karl kam tatsächlich ohne irgendeine Verwundung heim. Und die Jahre vergingen, Jahrzehnte vergingen, inzwischen waren wir da und waren auch schon erwachsen. Und so beobachtet man dann die Leute im Dorf, da kennt jeder jeden. Ich wusste, dass dieser Karl, dieser Onkel Karl, wie wir sagten, sehr, sehr oft ins Wirtshaus ging. Er war ein ganz großer Skatspieler, da verbrachte er die Abende und er liebte den Alkohol und er hatte ganz furchtbar Asthma. Und dann passierte etwas Furchtbares. Eines Nachts wurde seine Frau wach und merkte, dass Karl nicht mehr atmete. Sie griff zur Seite, Karl war gar nicht im Bett, Licht an. Seine Kleider lagen da. Karl war nicht im Zimmer. Sie lief in die Küche. Karl war nicht in der Küche. Sie rief, sie lief in den Stall. Und da hing er. Da hing er am Balken. Karl hatte sich das Leben genommen. Ihr Lieben, Selbstmord hat in den allermeisten Fällen mit irgendwelchen okkulten Dingen zu tun. Die Jahre vergingen. Inzwischen war ich Evangelist und reiste durch die Welt. War verheiratet, wir hatten 4 Kinder. Die Frau von dem Onkel Karl war auch längst in der Ewigkeit. Sein Sohn war verheiratet und hatte 2 Kinder. Seine Frau erwartete, oder sie erwarteten das dritte Kind, sie war hochschwanger. Und ich kam einmal wieder vom Dienst nach Hause und da hielt ich an mit dem Auto und sprach dann mit ein paar Leuten, dann fuhr ich das letzte Stück da auf den Hof und dann kam einer unserer Söhne und: Vati, hast du schon gehört, was passiert ist? Und ich fragte: Was meinst du, was ist denn passiert? Ganz was Furchtbares. Und dann hat er mir das erzählt, ganz aufgeregt, ganz was Schreckliches ist passiert. Jetzt erzähle ich euch, was passiert ist. Da auf dem Hof war keine Bewegung mehr und die Nachbarn haben das gemerkt. Irgendwas stimmt doch da nicht. Das Auto steht da und kein Mensch ist zu sehen, schon seit 2 Tagen. Die Kinder gingen nicht zur Schule. Was ist denn da los? Und dann hat mal jemand nachgesehen und dann konnte man durch das Flurfenster neben der Haustür sehen, dass jemand am Boden lag. Und da wurde getrommelt und gerufen, aber keine Bewegung. Und schließlich wurde das Haus aufgemacht und dann fand man die Frau von Karl, hochschwanger, am Boden erschossen. Daneben die beiden Kinder erschossen. Das Kind im Mutterleib war auch tot, also 4. Und dann fand man den Mann im Schlafzimmer erschossen. Er hatte seine ganze Familie getötet und am Schluss sich selbst. Ihr Lieben, so etwas passiert in ganz gewissen Häusern. Und es passiert manchmal nicht nur in einer Generation, sondern nochmal und nochmal und nochmal oder in der Verwandtschaft. Das ist hochinteressant, wenn man der Sache einmal etwas nachgeht. Ich möchte einige Praktiken erwähnen, wo der Aberglaube Menschen in seinen Fesseln hat und auch etwas über Folgen sagen. Aberglaube hat nichts mit Gott zu tun, aber auch gar nichts. Aberglaube ist auch Glaube. Aber Aberglaube hat nichts mit Gott zu tun. Aberglaube ist ein Spiel mit dem Teufel. Das fängt schon damit an, dass jemand sagt, toi, toi, toi. Und er merkt gar nicht, dass er damit den Teufel anruft. Oder jemand sagt, wir drücken dir die Daumen. Die bibelgläubigen Leute, die falten die Hände und beten zu Gott. Und die Abergläubischen, die drücken die Daumen. Wenn wir sehen, wie heute die Teenager heranwachsen, wie heute die jungen Leute ihre Freizeit verbringen, ihr Gottesdienst ist die Diskothek, sie hören manchmal Musik, da muss man nicht lange hinhören, um zu merken, dass da nicht alles gut ist. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass hinter manch einer Musik Dämonen stecken und dass bei manchen Texten der Teufel direkt mitgemischt hat. Manche Texte sind eine eine richtige Gotteslästerung. Und wenn junge Leute meinen, das ist alles neutral, dann muss man nur einmal die Leute beobachten, die da mitmachen. Sie schlafen ein beim Bibellesen. Sie haben keine Lust mehr zum Beten. Da ist irgendetwas nicht mehr in Ordnung, irgendetwas ist kaputt. Und oft hängt das einfach damit zusammen. Wer mit dem Teufel spielt, der wird früher oder später zum Spielball. Das ist etwas ganz Furchtbares. Wie ein Kind mit dem Ball spielt und ihn hinrollt, wo es ihn gerade haben will, so spielt der Teufel mit Millionen Menschen. Und diese Menschen merken nicht einmal, wer mit ihnen spielt. Und es sind meist sehr gefährliche Spiele. Zum Beispiel das Tischrücken. Das ist inzwischen wieder so in Mode gekommen, dass manche Lehrer, bei uns ein Biologielehrer, das sogar im Unterricht mit den Schülern macht. Es muss schon ziemlich schlimm sein, wenn ein Ministerpräsident den Kultusminister bittet und die Lehrer bittet, mit diesen furchtbaren Spielen aufzuhören. Weil inzwischen einige 12-Jährige sich das Leben genommen haben nach solchen Spielen. Und Eltern klagen, dass ihre Kinder nicht mehr im Dunkeln schlafen können. Das Licht muss die ganze Nacht durchbrennen und so weiter. Das Kartenlegen gehört in dieses Gebiet. Horoskop lesen. Heute gibt es auch Kinderhoroskope. Es gibt sogar schon Horoskope für Tiere. Und das alles ist nicht ungefährlich. Das ist Sterndeuterei. Das ist die Religion der alten Babylonier, die heute wieder hochmodern ist. Es geht da immer um Zukunft. Auch die ganze Wahrsagerei gehört dazu. Da sagt eine Wahrsagerin zu einer Frau, sie werden bald schwer krank. Nachdem die Frau diese furchtbare Prophezeiung gehört hat, kriegt sie Probleme. Weil sie immer daran denken muss, sie werden bald schwer krank. Sie fühlt überall etwas. Das meiste ist wahrscheinlich eingebildet. Ihre Verdauung funktioniert nicht mehr richtig. Und sie wird tatsächlich nach einiger Zeit schwer krank. Sie ist schon lange auf dem Friedhof. Ich weiß von einem Fall, das ist eine wahre Begebenheit. Da hat eine Frau die Handlinie gelesen bei einem jungen Mädchen und dem jungen Mädchen gesagt, sie werden keine 20 Jahre alt. War eine ganze Reihe junger Leute da zusammen, die haben gelacht und ja, fanden sie lustig. Keiner hat daran geglaubt, sie selbst auch nicht. Sie werden keine 20 Jahre alt, das hatte sie aus der Hand gelesen. Dann wurde sie 19 und dann wurde sie 19,5 und 19,75. Und dann ging es näher, näher an diese Grenze. Und Tag und Nacht musste sie daran denken. Sie konnte nicht mehr essen. Sie ging zum Arzt, der Arzt konnte ihr nicht helfen. Immer wieder musste sie daran denken, sie werden keine 20 Jahre alt. Sie wurde auch keine 20 Jahre alt. Einen Tag vor ihrem Geburtstag hat sie sich selbst das Leben genommen. Diese Botschaft, diese teuflische Botschaft, damit ist sie nicht fertig geworden. Das Pendeln gehört in dieses Gebiet. Meist geht es da um Heilung. Pendeln über Menschen, über Vieh, über Landkarten wird sogar gependelt. Über Fotos wird gependelt. Das Wünschelrute gehen gehört in dieses Gebiet. Man kann beobachten, dass Leute sagen, sie hätten eine Gabe hier, eine besondere Gabe auf dem oder dem Gebiet und darum könnten sie das. Und manchmal sind es Leute, die fluchen vom Morgen bis zum Abend und sagen, sie hätten eine besondere Gabe von Gott. Ihr Lieben, sie haben auch eine besondere Gabe, aber nicht von Gott. Das ist ein dämonisches Charisma. Diese Heiler haben wirklich Kräfte, aber sie haben dämonische Kräfte. Wir hatten bei uns in der Nachbarschaft einen Heiler, der konnte Menschen und Tiere gesund machen. Und damals, als ich in der Lehre war, als ich meine erste Ausbildung machte, da musste ich sehr oft mit dem Motorrad zu dem Heiler fahren und Mittel holen. Die Leute drumherum, damals gab es ja kaum Autos und die meisten hatten auch noch gar kein Motorrad, das ist ja schon lange her. Die Leute kamen zu meinem Chef und haben gefragt, Willi, kann mal jemand nach Brökel fahren und etwas holen? Die Schweine wollen nicht fressen. Und dann bin ich losgefahren mit dem kleinen Motorrad zu dem Heiler und habe Mittel geholt. Und ich war öfter da und musste Mittel holen. Auch für kranke Kinder und für die kranke Oma und was weiß ich was. Und dann habe ich gemerkt, dass der Mann diese Flüssigkeit, die er mir dann mitgab in einer Flasche, immer aus demselben Behälter nahm. Das war immer dasselbe Mittel. Und dann habe ich ihn mal gefragt, wie kommt das eigentlich? Ob Schweine krank sind oder das Baby Durchfall hat? Sie geben mir immer aus derselben Flasche. Und dann hat er gesagt, ja, das ist nicht die Flüssigkeit, die heilt, sondern da ist eine heilende Kraft drin. Er hat das von seinem Vater übernommen, sein Großvater hatte schon diese Gabe und sein Vater hatte diese Gabe. Und nun hatte er diese Gabe, leider hatte er keinen Sohn und überlegte schon immer, wie das einmal weitergehen könnte. Diese Gabe kann man weitergeben, sagte er. Er hat eine ganz besondere Gabe und diese heilende Kraft in dieser Flüssigkeit, die macht dann Tiere und Menschen gesund. Nun, das sind ja schon interessante Sachen. Nun, ich habe jetzt keine Zeit, um noch mehr über den Mann zu reden und wie der Mann schließlich geendet ist. Hypnose. Heute werden Kinder hypnotisiert. Hypnose gegen Lernschwäche wird da angewandt. Und dieselben Kinder, die haben hinterher Albträume. Das sind dann Kinder, die jähzornig werden und ihre eigenen Eltern angreifen. Man sagt, man hätte damals da bei der Hypnose Hilfe empfangen. Aber was das für Nachwirkungen und Auswirkungen hat, das bringt man dann nicht mit solchen Dingen in Verbindung. Das Besprechen, auch etwas ganz, ganz Teuflisches. Wir hatten eine Hebamme bei uns in der Nachbarschaft, die hat jedes Kind, das durch ihre Hilfe zur Welt kam, sofort besprochen. Ich erinnere mich daran, dass meine Mutter einmal Gürtelrose hatte und ins Krankenhaus musste. Es war ganz schlimm. Sie hat gelitten und dann hat der Arzt mit ihr geschimpft. Gefragt, was wollen Sie eigentlich hier? Ich könnte Ihnen auch helfen, nur dauert es lange und Sie könnten das viel einfacher haben. Haben Sie dann nicht irgendeine alte Frau im Dorf, die Sie besprechen kann? Es gibt so viele Leute, die auch dem Arzt sagen, ich habe mich besprechen lassen, hat geholfen und der Arzt weiß, das funktioniert, sodass sogar der Arzt den Leuten sagt, Mensch, gehen Sie doch dahin. Und viele Leute sagen, ja sicher, das machen wir. Was für Kräfte dahinter stehen, das interessiert mich nicht, Hauptsache gesund. Manche können Blut stillen mit ein paar Sprüchen und ein paar Handbewegungen. Bei uns in der Zeitung gibt es laufend ein Inserat, da steht nur, ich bespreche Rose, Telefonnummer. Ich bespreche Rose, Telefonnummer. Und die Leute stehen Schlange bei dieser alten Frau, um sich da besprechen zu lassen. Auch andere Krankheiten kann sie wegmachen. Jemand lässt sich die Hände auflegen von einem Magnetopathen, lässt sich massieren vor einem Christusbild. Und während der ganzen Massage muss er immer auf das Christusbild sehen. Dann wird er schneller gesund angeblich und der Kreislauf kommt wieder in Ordnung. Das sind alles schlimme Sachen. Bleigießen in der Neujahrsnacht, das ist jetzt wieder so hoch in Mode bei uns. Ja, also man staunt nur darüber, wie diese alten Geschichten alle wieder kommen und die Leute hängen sich daran. Osterwasser holen. Die Bibel sagt, mich die lebendige Quelle verlassen sie und sie machen sich Brunnen, die löchrig sind. Das Glückszeichen tragen, Amulett tragen, Hufeisen am Gartentor oder am Auto, Talisman, Glückspfennig, Christophorus am Schlüsselbund, Die ganze Bach-Blütentherapie, das ist eine ganz teuflische Geschichte. Die Edelstein-Therapie. Ihr Lieben, das ist so eine miese Gesellschaft. Ich bin manchmal richtig erschüttert, wie da mit Hilfe unserer Naivität ein Bombengeschäft gemacht wird. Oh, wie viele Erwachsene und wie viele, viele Kinder stecken im Aberglauben und sind abhängig davon. Das ist der moderne Götzendienst. Gott hat man ausgeklammert aus seinem Leben und man hat sich andere Götter gemacht. Und Gott sagt, wer so etwas tut, ist mir ein Greuel. Es gibt ein Buch von Rolf Höhneisen zu diesem Thema. Ganz besonders zu der Bachblütentherapie und so weiter. Wenn jemand sich da schlau machen will, vielleicht kann man das am Büchertisch bestellen und sich weiter damit auseinandersetzen. Es gibt Leute und nicht wenige, die tragen einen Ohrring, nicht als Schmuck, sondern für einen ganz bestimmten Zweck. Das soll gut sein für die Augen. Es muss ein bestimmter Ring sein, auch nicht egal, in welchem Ohr der ist. Ich bin je länger, je mehr davon überzeugt, dass es keine Form von Yoga gibt, bei der du nicht von Anfang an mit dämonischen Kräften in Verbindung kommst. Transzendentale Meditation, manches, was da vom fernen Osten rübergespült wurde. Das Tagewählen. Wie viele Leute haben damit zu tun? Als ich meine Lehre beginnen sollte, am 1. April, es war ein Montag, da hat der Lehrmeister angerufen und gesagt, wir sollten erst am Dienstag kommen. Und ich habe mich gefreut, hatte noch einen Tag frei. Am Dienstag sind wir dann hingefahren, da hat er uns das auch erklärt. Ich will jetzt nicht sagen, was er gesagt hat, sonst glaubt ihr das auch noch. Tage wählen. Die Zahl 13 spielt eine so große Rolle im Leben vieler Leute. Geh einmal studienhalber in ein großes Hotel und dann ins nächste und prüf das einmal bei 10 oder 15 Hotels. Ich bin sicher, dass du kein einziges Hotel findest, in dem du ein Zimmer findest mit der Zahl, mit der Nummer 13. Und große Hotels, die sogar 20 Stockwerke haben, die haben auch kein Stockwerk Nummer 13. In Nummer 13, das sind die Büros oder sonst etwas. Warum findest du kein Zimmer Nummer 13 im Hotel? Du, das kann sich der Hotelbesitzer einfach nicht leisten. Wenn jemand im Hotelzimmer Nummer 13 übernachtet und er kriegt zufällig einen Herzinfarkt und stirbt, dann kann es sein, dass die Frau ihn vor Gericht bringt. Der musste ja sterben, wenn der in Zimmer Nummer 13 liegt. Was diese Zahl für eine Macht hat im Denken, im Leben vieler Leute. Wenn der Kuckuck das erste Mal ruft im Frühjahr, dann muss das und das so sein. Wenn eine Katze über die Straße läuft, je nachdem von welcher Seite, da gab es einen Stau in Amerika, der hat so lange gedauert. Alles verstopft. Und die Polizei wusste nicht, was los war. Es fuhr einfach keiner los. Weil man glaubt, wenn eine schwarze Katze von einer bestimmten Seite zu einer bestimmten Seite über die Straße läuft, der Erste, der dann weiterfährt, der hat ein Unglück. Und weil man von allen vier Seiten die Katze gesehen hat, ist keiner losgefahren. Da waren wohl zufällig an der Spitze Leute, die diesen Aberglauben hatten. Ja, so weit kann das gehen. Aberglaube ist Glaube, habe ich vorhin gesagt. Aberglaube ist Glaube, aber er hat nichts mit Gott zu tun, es ist Götzendienst. Es gibt Zauberbücher. Zauberbücher befassen sich fast immer mit schwarzer und weißer Magie. Es gibt viele verschiedene Zauberbücher. Dazu gehört auch das 6. und 7. Buch Mose. Vor einigen Jahren wieder gedruckt und am Ladentisch verkauft. ja neuerdings sogar ganz öffentlich, und manche reißen sich darum. 6. und 7. Buch Mose, das hat nichts, aber auch gar nichts mit der Bibel oder mit dem Gottesmann Mose zu tun. 6. und 7. Buch Mose. Das heißt nur so, das eine ist schwarze Magie, das andere ist weiße Magie. In dem einen wird erklärt, wie man Gutes tun kann, wie man heilen kann. Und im anderen wird erklärt, wie man dem anderen Schaden zufügen kann. Okkulte Praktiken werden gelehrt. Ich war mal irgendwo in der Schweiz im Emmental, da hatte jemand das 10. und 11. Buch Mose. Es gibt das 6. und 7., das 8. und 9., es gibt das 10. und 11. und die gleichen sich ziemlich. Jedes Mal der eine Hälfte schwarze Magie, andere Hälfte weiße Magie. Ihr lieben Leute, die so etwas im Haus haben. Manchmal, nur weil sie es im Haus haben, kriegen schon die größten Probleme. Und ich habe erlebt, dass Menschen sich für Jesus entscheiden wollten. Und wir haben alles durchgesprochen. Ich habe das so gründlich gemacht, wie ich konnte. Wir haben zusammen gebetet. Und er ging nach Hause. Am anderen Abend kam er wieder, voller Zweifel. Voller Zweifel. Ich weiß nicht, ob Gott mir wirklich vergeben hat. Ich weiß nicht. Und voller Zweifel, wieder erklärt, wieder gebetet. Am nächsten Tag kommt er wieder und sagt, ja, gestern Abend, ich habe gedacht, jetzt habe ich es, aber ich weiß nicht, ob Gott mir wirklich vergeben hat. Voller Zweifel. Ich habe ihn besucht, ich kam in sein Haus und habe da ein bisschen rumgeguckt und dann sehe ich da 10. und 11. Buch Mose. Was hast du denn da? Wo hast du denn das her? Wir haben dann das Buch verbrannt, wir haben noch einmal zusammen gebetet und der junge Bauer war ein fröhliches Gotteskind und die Probleme waren weg. Vielleicht hat Gott das auch zugelassen, dass er trotz seiner echten Bekehrung hinterher noch diese Probleme hatte. Vielleicht hat Gott das zugelassen, weil Gott wollte, dass das ans Licht kommt und dieses okkulte Zeug aus seinem Haus verschwindet. Damit sind wir eigentlich jetzt schon beim dritten Gebiet. Das erste mit eigenen Mitteln. Ich hätte Andreas einen Tipp geben sollen, einen Wink geben sollen. Das zweite habe ich ja schon längst abgehakt, mit gefährlichen Hilfsmitteln. Jetzt sind wir eigentlich schon beim dritten Gebiet, mit direkter Hilfe des Teufels. Ich möchte ein paar Worte über das Fernsehen sagen. Es gibt manchmal okkulte Sendungen, manchmal sogar so versteckt, dass die Leute es nicht einmal wissen. Da treten Spiritisten auf, die sind im Studio, sie treten auf, oder Hypnotiseure, Zauberer. Und Leute sitzen zu Hause im Zimmer und sehen sich das an. Ich will nicht sagen, dass das jedes Mal schlimme Auswirkungen haben muss. Aber ich glaube, dass es in vielen, vielen Fällen tatsächlich so ist. Wenn dann Leute in der Seelsorge sind und sagen, komisch, komisch, ich werde immer müde. Sobald ich anfange, die Bibel zu lesen, werde ich müde. Wenn ich ein Andachtsbuch lese, dann werde ich müde, kann mich nicht konzentrieren. Es gibt sogar Leute, die bei der spannendsten Predigt sich nicht konzentrieren können und müde werden. Oder es gibt Leute, die Angst haben, die nicht am Friedhof vorbeigehen mögen. Oder die Angst haben, wenn es dunkel wird. Die Angst haben in ihrem eigenen Haus. Es gibt Menschen, die so gleichgültig sind. Die können die ernsteste Predigt hören und die sitzen da und gehen raus und das alte Luderleben geht weiter. Der Redner spricht genau über sein Leben, über die Dinge, die in seinem Leben sind. Schlimme Dinge, aber naja, und? So gleichgültig, so verstockt. Und sehr oft hängt das damit zusammen. Wenn man dann in der Seelsorge irgendwann mal den Eindruck hat, Mensch, hier könnte so etwas sein. Wieso hat er die und die und die Probleme? Hier könnte irgendetwas sein auf dem Gebiet. Und man fragt, sag mal, hast du irgendwie mit okkulten Dingen zu tun, mit okkulten Praktiken? Hast du dich mal besprechen lassen, dir mal die Handlinien lesen lassen oder irgendetwas? Die erste Reaktion ist fast immer nein. Nein, ich bin doch nicht abergläubisch. Wenn man dann den Eindruck hat, doch hier muss irgendwas sein. Man fragt noch einmal, überleg einmal, Gibt es nicht solche Praktiken, vielleicht in eurem Haus, in die Eltern und so weiter? Überleg einmal. Und dann kommt's. Und dann sagt jemand, ich war da auch mal bei einem Handlinienleser, aber das war vor 20 Jahren. Das ist schon so lange her, das war vor 20 Jahren. Sag mal, wenn jemand vor 20 Jahren jemanden ermordet hat, ist er dann kein Mörder mehr? Ob jemand vor 20 Jahren jemanden ermordet hat oder vor 20 Minuten, das ist bei Gott genau dasselbe. Genau dasselbe. Und das ist hiermit auch so. Das ist mit jeder Sünde so. Ob eine Sünde vor 20 Minuten geschehen ist oder vor 20 Jahren, das ist bei Gott genau dasselbe. Und wenn man dann versucht, ihm das klar zu machen, dann kann es sein, dass er sagt, ja, aber das war gar nicht so ernst gemeint, das war nur Spaß. Waren noch einige und dann haben wir das gemacht und da Gläser rücken oder Tische rücken und diese Sachen, ja, wir haben das da damals gemacht und so weiter. Manche waren sogar in einem spiritistischen Kreis und da wollten sie Tote befragen. Ihr lieben Eltern, viele Eltern ahnen gar nicht, was ihre Kinder, ihre Teenager alles so anstellen. Für viele Teenager ist das Schmutzheft Bravo so die Bibel. Unsere Tochter ist Lehrerin. Sie hatte einmal die 14-, 15-Jährigen längere Zeit. Und sie hat da mal so Fragen gestellt, Fragebogen selbst gemacht, die sollten sie dann ausfüllen. Und dann kam sie auch auf Bravo. Die allermeisten Schüler in ihrer Klasse lasen Bravo regelmäßig. Und sie haben gesagt, sie würden sogar lieber aufs Essen verzichten an dem Tag, an dem Bravo die neue Nummer kommt, als auf die neue Nummer zu verzichten. So wichtig ist ihnen dieses Heft. Da wird den 14-Jährigen beigebracht, wie man ein Mädchen verführt, wie man erfolgreich verhütet und wie man Tote befragen kann und wird ihnen erklärt, wie das, was man machen muss, um Gläserrücken und so weiter zu praktizieren. Ich denke, das ist eins der schlimmsten Schmutzhefte auf dem deutschen Schriftenmarkt. Viele Eltern wissen das gar nicht, was ihre Kinder sich da reinziehen. Ja gut, ich wollte eben etwas erklären. Wir haben jetzt festgestellt, der hat das gemacht vor 20 Jahren. Und dann sagt er, das war nur Spaß. Das war nicht so ernst gemeint. Das war nur Spaß. Ihr Lieben, ich glaube, wenn man so schlimme Sachen aus Spaß macht, das ist noch viel, viel schlimmer, als wenn man es in einer Notlage macht, weil man nicht mehr aus noch ein weiß und irgendwie Hilfe sucht. Wenn man solche Dinge aus Spaß macht und mit solchen Dingen spielt. Du kannst ja mal aus Spaß eine Hand in einen Topf mit kochendem Wasser stecken. Aber nur aus Spaß. Du musst das nicht so ernst meinen. Einfach nur so aus Spaß mal. Meinst du, es ist ein Unterschied zwischen dem, der es ernst meint, und dem, der es aus Spaß macht? Aber da sagt dann jemand, du, wenn ich gewusst hätte, wie gefährlich das ist, hätte ich das gar nicht gemacht. Das war ein Versehen. Die haben mich damals überredet und das war wirklich ein Versehen. Ja, wie ist denn das, wenn jemand aus Versehen Gift schluckt? Meinst du, es ist ein Unterschied zwischen dem, der ganz bewusst Gift nimmt, um sich umzubringen, und dem, der es aus Versehen schluckt? Die Wirkung ist doch so und so genau dieselbe und so ist das auch mit dem Aberglauben. Es gibt in Deutschland heute so unheimlich viele Buchhandlungen, neue, wie Pilze schießen sie aus dem Boden und sie müssen immer umziehen, weil sie wieder größere Räumlichkeiten brauchen mit esoterischer Literatur. Ein Siegeszug, die christlichen Buchhandlungen sterben, weil die Leute die Miete nicht mehr zahlen können und die Gehälter nicht mehr zahlen können. Und diese esoterischen Buchhandlungen, die gehen, platzen aus allen Nähten. Ihr Lieben, das ist eine Neuauflage des alten Aberglaubens. New Age ist in Wirklichkeit Old Age. Aberglaube, Zauberei, Das ist geistlicher Selbstmord. Und einige sitzen heute Abend hier, die gerade dabei sind, sich den Strick fertig zu machen. Gott hat es verboten. Gott sagt, wer so etwas tut, ist mir ein Greuel. Ich will mal eine Bibelstelle lesen aus 5. Mose Kapitel 17 von Vers 9 an. Da sagt Gott zu seinem Volk, das auf dem Weg ist, um das verheißene Land einzunehmen: Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun. Dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Greuel, und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr dein Gott die Völker vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn, deinem Gott. Denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber hat der Herr, dein Gott, so etwas verboten. Und das gilt heute noch genau wie damals, als es geschrieben wurde. Ihr Lieben, wir haben gesehen, Menschen haben Wünsche und sie wollen ohne Gott ihr Leben meistern. Um ans Ziel zu kommen, versuchen sie es erst einmal mit eigenen Mitteln. Und wenn die erschöpft sind, dann versuchen sie es mit fragwürdigen, gefährlichen Hilfsmitteln. Und wenn die auch nicht mehr ausreichen, dann gehen einige noch ein Stück weiter und versuchen es sogar mit direkter Hilfe des Teufels. Im Geschäftsleben geschieht das sehr, sehr oft. Sehr oft. In der Politik geschieht es immer und immer und immer wieder. Im Geschäft geht es um Vorteile. In der Politik geht es um Macht. Es gibt immer mehr Satanskirchen in der Welt, besonders in Amerika. Eine Kirche nennt sich Luzifers Legion. Immer mehr schwarze Messen, Hexenringe. Leute verschreiben sich mit ihrem eigenen Blut dem Teufel. Ich glaube, das ist etwas vom Allerschlimmsten, was überhaupt passieren kann. Wenn ein Mensch mit seinem eigenen Blut sich dem Teufel verschreibt, dem Teufel etwas verspricht und dann mit seinem eigenen Blut unterschreibt: Ich gebe dir meine Seele, wenn du mir geschäftlichen Erfolg sicherst. Ich gebe dir meine Seele, wenn du mir in der Politik hilfst. Solche Leute haben sich von Gott losgesagt und haben sich dem Teufel verschrieben. Ich hatte zweimal solche Leute in der Seelsorge, die kommen normalerweise nicht in die Seelsorge. Wer so weit gegangen ist, der kommt in der Regel nicht mehr zurück. Das gibt es ab und zu einmal. Ich habe in den über 40 Jahren das zweimal erlebt. Das ist die schwierigste Seelsorge, die man sich überhaupt vorstellen kann. Aber in beiden Fällen wurden diese Menschen frei. Das war dann doch gewaltig, wie Gott da eingegriffen hat. Es gibt okkulte Geheimwissenschaften, Bünde, Freimaurerloge, Spiritismus. Da befragt man Tote, denkt man jedenfalls. Eine der schlimmsten und gefährlichsten und einflussreichsten Spiritistinnen der neueren Zeit war sicher Frau Dr. Elisabeth Kübler-Ross. Wenn sie in der Schweiz am Fernsehen auftrat, erreichte das Schweizer Fernsehen die höchsten Einschaltquoten. Und ihre Bücher haben Auflagen erlebt, davon können andere nur träumen. Sie selbst glaubt, dass sie schon mal gelebt hat in Amerika, damals als Indianermädchen. Jetzt ist sie wieder auf der Welt. Sie glaubt, dass sie einen Geistführer hat. Sie lehrt, dass es eigentlich gar keinen Tod gibt. Wenn das passiert, was wir Tod nennen, dann geht der Mensch nur hinüber in eine andere und bessere Wirklichkeit. Das, was wir Sünde nennen, darüber lächelt sie nur. Auch Gott lächelt darüber, sagt sie. Leute wie Adolf Hitler und Lenin und Nietzsche und all diese Spötter, und Gott lächelt nur darüber. Gott ist so groß. Wenn ein Mensch stirbt, dann geht er erst einmal durch einen Tunnel und dann sieht er die schönsten Farben und dann hört er für uns unvorstellbar schöne Musik und dann wird er von Lichtwesen empfangen und so weiter. Und die Leute hängen ihr an den Lippen. Das hören die Gottlosen gern. So soll angeblich ihre Zukunft aussehen. Ihr Lieben, in der Bibel steht, wer so etwas sagt, wer etwas anderes lehrt, als was die Bibel lehrt, der ist verflucht. Das sind Dämonenlehren. Frau Dr. Elisabeth Kübler-Ross verkündigt Dämonenlehren, teuflische Lehren. Die stehen im krassesten Widerspruch zum Wort Gottes. Wir haben vorhin gehört aus 2. Chronik 16,9: Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erzeigen an denen, die von ganzem Herzen ihm ergeben sind. Gott will dein Glück, Gott will dein Bestes. Aber Jesus hat gesagt, dass die Sünde im tiefsten Grunde darin besteht, dass die Menschen das nicht glauben. Die Menschen glauben nicht, dass Gott sie liebt. Die Menschen glauben nicht, dass Gott alles weiß. Die Menschen glauben nicht, dass Gott alles kann. Und darum gehen sie diesen Weg. Dann kommt die Sünde im Allgemeinen, zum Beispiel die Lüge. Dann kommt der Aberglaube und dann kommen die schlimmeren Formen der Zauberei. Nun, wir haben hier eine christliche Veranstaltungsreihe. Wir haben hier eine Evangelisation, wie man solche Veranstaltungen auch nennt. Wir verkündigen das Evangelium von Jesus, die frohe Botschaft von Jesus. Gestern Abend haben wir viel über die Kreuzigung gehört und warum das alles überhaupt geschehen ist. Dass Jesus, der nie eine Sünde getan hat, unsere Sünde auf sich genommen hat und damit ans Kreuz gegangen ist. Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, ich bin so fest davon überzeugt, wenn ein Mensch sich bekehrt, egal was der gemacht hat, und wenn es der schlimmste Abergläubische und der schlimmste Zauberer sogar wäre, wenn ein Mensch sich bekehrt und zu Jesus Christus kommt mit seiner Sünde und ihn um Vergebung bittet, dann bekommt er volle Vergebung. Gott liebt jeden Menschen, Gott liebt auch den schlimmsten Sünder. Wenn ein Mensch mit seiner Sünde zu Jesus kommt, dann wird Jesus ihm vergeben. Und wenn jemand sich im Namen Jesu losspricht von diesen Dingen, dann bekommt er völlige Befreiung. Aber die meisten Menschen bekehren sich nicht. Und was ist die Folge davon? Die Bibel sagt, die Sünde ist der Leute Verderben. Die Sünde ist der Leute Verderben. Die Sünde führt ins Verderben. Aber wenn jemand all diese schlimmen Dinge macht, dann fällt er nicht gleich tot um, sondern dann passieren erstmal so alle möglichen Dinge, geheimnisvolle Krankheiten, Not, Angstzustände, Schlaflosigkeit, Seuchen, bis hin zu Kriegen und Katastrophen. Und was macht der Mensch dann? Wenn alles schief geht, wenn die Ehe nicht mehr funktioniert und alles schief geht, kann nicht mehr schlafen, und was macht er dann? Ihr Lieben, hört. Wo sucht er dann Hilfe? Oh, das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Pastor Modersohn hat gesagt, an der tiefsten Stelle deines Lebens steht Gott und wartet auf dich. Das stimmt. Aber wenn der Mensch dann so im Dreck drin sitzt, dann versucht er wieder mit denselben Methoden, sich da herauszuholen. Wenn seine Ehe nicht mehr funktioniert, dann lässt er sich scheiden. Wenn die Sorgen überhand nehmen, dann greift er zum Alkohol oder zu Drogen. Wenn komische Krankheiten aufkreuzen und keiner mehr helfen kann, lässt er sich besprechen, geht zum Magnetopathen, zum Pendler, zur christlichen Wissenschaft. zu den Anthroposophen. Ich hoffe, dass mich jetzt keiner falsch versteht. Ihr Lieben, ich halte unheimlich viel von einer gesunden Ernährung. Wenn jemand darauf achtet, ist das bestimmt gut. Und von natürlichen Mitteln halte ich viel, viel mehr als von allen chemischen Mitteln der modernen Medizin. Ich habe ein volles Ja zur Naturheilkunde. Aber wie schnell hat man eine Grenze überschritten? Wie viele sogenannte Naturärzte sind in Wirklichkeit Kurpfuscher, sind in Wirklichkeit Teufelsknechte. Und sie verdienen ihr Geld auf Kosten unseres Seelenheils. Und da müssen wir aufpassen. Wenn ein Mensch festgefahren ist und er nicht mehr aus- und einweist, was macht er dann? Wenn die eigenen Mittel nicht mehr reichen, dann geht er ein Stück weiter. Dann geht er ein Stück weiter. Sucht wieder seine Hilfe bei den okkulten Dingen. Und vielleicht geht er sogar noch ein Stück weiter zum Dritten. Statt im Geschäft mit Gottes Hilfe zu rechnen, landet manch einer in der Freimaurerloge oder in ähnlichen Zirkeln und damit in Teufelsküche. 5. Mose 18, Vers 12: Wer solches tut, ist dem Herrn ein Greuel. Viele sind deshalb so geknechtet. Viele sind deshalb so belastet, sogar manche, die immer in die Kirche gehen. Viele sind unter einem Bann und sie wissen es nicht einmal. Es kann verschiedene Folgen haben. Wenn ein Mensch so geizig ist, so schrecklich geizig, so ungewöhnlich geizig oder mit Kritiksucht zu tun hat, oder Angstzustände. Oder so gleichgültig, wie ich das vorhin schon erwähnt habe. Oder wenn jemand immer Lästergedanken hat. Oder wenn jemand immer Selbstmordgedanken hat. Wenn jemand jeden Abend betet und betet, lieber Gott, wenn mal mein letztes Stündlein kommt, lass mich nicht verloren gehen. Sei mir Sünder gnädig. Und trotzdem, er kommt nie zur Heilsgewissheit. Oder jemand ist immer unzufrieden und ist immer nur am Nörgeln. Also dann sollte man schon einmal nachprüfen, hängt das nicht vielleicht damit zusammen, dass hier der Teufel irgendwelche Rechte hat und den Menschen plagt. Aber, und das muss ich jetzt unbedingt noch sagen, ihr Lieben, Aberglauben, Zauberei, Sünde, diese ganzen okkulten Praktiken, die können ein Menschenleben so kaputt machen, so ruinieren. Aber, und das ist mir jetzt unheimlich wichtig, noch viel, viel schlimmer sind ja die ewigen Folgen. Die Bibel sagt, sie werden als ihren Lohn das Verderben empfangen. Sie werden verbannt sein vom Herrn und von seiner herrlichen Majestät. Hier geht es um die ewigen Folgen. Ich mache jetzt einmal einen großen Sprung. In Offenbarung Kapitel 20 steht, wie es am Gerichtstage einmal aussehen wird. Am jüngsten Tag, wenn Gott die Welt versammelt zum Gericht. Das steht in Offenbarung Kapitel 20. Dann werden die Toten vor dem Thron stehen, dann werden Bücher aufgetan und dann gibt das Meer die Toten heraus, die darin sind und der Tod und sein Reich geben die Toten heraus, die darin sind und sie werden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Ihr Lieben, und dann, spätestens dann werden alle es sehen, die Lügner sind draußen. Die Bibel sagt, die Lügner werden das Reich Gottes nicht sehen. Die Lügner sind draußen. Die Bibel sagt, die Hurer werden das Reich Gottes nicht ererben. Und die Leute, die mit einem Himmelsbrief herumgelaufen sind, die werden dann spätestens merken, dass das in Wirklichkeit eine Fahrkarte zur Hölle war. Und die Leute, die an spiritistischen Sitzungen teilgenommen haben und damals meinten, sie hätten mit dem verstorbenen Opa geredet, die werden spätestens dann merken, dass es in Wirklichkeit Dämonen waren, mit denen sie verkehrt haben. Ihr Lieben, wenn irgendjemand sagt, ein Toter hat mit ihnen geredet und hat ihnen dies oder jenes erzählt oder jemand hat da Marienerscheinungen und so weiter und so weiter, das sind Dämonen. Das sind Dämonen, die jede Form und Sprache annehmen können und einem Lebenden erscheinen und ihn betrügen können. Oh, der Spiritismus ist so gefährlich. Wer solches tut, ist dem Herrn ein Greuel. In Römer 2, Vers 1 steht, und jetzt hört einmal besonders gut hin. Wir haben uns ja bis jetzt immer mit den anderen beschäftigt. Da steht, doch nun zu dir, o Mensch, du kannst dich auch nicht entschuldigen. Ihr Lieben, was nützt denn das, wenn jemand sagen kann, Gott sei Dank, dass ich kein Zauberer bin oder dass ich nicht in spiritistischen Sitzungen war und dass ich mich damals nicht besprechen lassen habe. Ein Glück, dass ich nicht darauf reingefallen bin. Gut, dass ich das nicht gemacht habe. Wenn deine Lüge, deine Lieblosigkeit, deine Unversöhnlichkeit, deine Rechthaberei, dein Hochmut, dein Stolz, deine Eifersucht, dein Geiz, dein Hass, dich von Gott trennen. Was nützt denn das, wenn jemand sagen kann, Gott sei Dank, dass ich keinen Krebs habe? Und am nächsten Tag stirbt ein Herzversagen. Was nützt denn das, wenn jemand sagt, Gott sei Dank, dass ich die und die und die Sünde nicht habe? Aber er hat ja andere, er hat ja auch Sünden, die ihn von Gott trennen. Da ist keiner, der gerecht ist. Wir haben es gestern schon mal gehört, Römer 3. Da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht ein einziger. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Lieber Zuhörer, wenn du noch keine Bekehrung erlebt hast, wenn du noch keine Wiedergeburt erlebt hast, dann will ich dir sagen, deine Sünde wird dich finden. Deine Sünde wird dich finden. Sag, kannst du erzählen von einem Tag in deinem Leben, an dem du mit deiner Sünde zu Jesus gekommen bist, mit der Bitte um Vergebung und dich von ganzem Herzen bekehrt hast? Kannst du erzählen von einem Tag in deinem Leben, wo du Jesus aufgenommen hast als deinen Heiland und Erretter? Wenn du das noch nicht getan hast, oh bitte, 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 mach das heute Abend. Mach das heute Abend. Letztlich, Sünde ist Sünde. Der Sündenfall geschah durch eine einzige Sünde und die Trennung war total. Die irdischen Folgen bei den unterschiedlichen Sünden sind auch unterschiedlich. Aber eine einzige Sünde genügt, um dich für immer von Gott zu trennen. Und darum brauchst du Jesus. Du, jeder Einzelne, jeder Mensch. Wer in diesem Leben Jesus angenommen hat, der wird einmal von ihm angenommen. Wer in diesem Leben Jesus draußen lässt, der wird einmal von ihm draußen gelassen. So wie du in diesem Leben mit Jesus umgehst, so wird er einmal mit dir umgehen. Wer in diesem Leben Ja sagt zu Jesus, zu dem wird er einmal Ja sagen. Wer in diesem Leben Nein sagt zu Jesus, der wird einmal sein Nein hören. Sag, hast du deine Sünden Jesus gebracht? Hast du dich bekehrt? Wie die Bibel das nennt, hast du ihn aufgenommen, wohnt er in deinem Herzen, hast du Gewissheit? Wenn nicht, bring doch das heute Abend in Ordnung. Der Herr möge euch Mut geben zu diesem Schritt. Amen.